Kurze Sommerpredigtreihe zu den Ich Bin-Worten aus dem Johannesevangelium. Das Ich Bin-Wort, mit dem wir uns heute beschäftigen, hat Jesus auf einer Beerdigung ausgesprochen. Wir haben den Predigttext gelesen, wir befinden uns auf einer Beerdigung und jetzt ist eine Beerdigung natürlich eine sehr ernste Sache. Aber ich glaube, als Christen haben wir doch auch die Freiheit, mal mit ein bisschen Humor uns über unsere eigene Beerdigung Gedanken zu machen. So wie diese Freunde, die sich treffen, irgendwann kommt das Gespräch auf den Tod und auf Beerdigungen und so weiter. Und dann fragt der eine Freund die anderen, hey, was würdet ihr euch wünschen, dass Menschen sagen sollen auf eurer eigenen Beerdigung? Was sollen sie sagen? Was würdet ihr gerne hören? Und der eine Freund sagt, ich würde gerne hören, er war ein großer Menschenfreund, der ganz viel für die Gesellschaft getan hat. Der zweite sagt, ich würde gerne hören, dass sie sagen, er war ein großartiger Vater und Ehemann, ein Vorbild. Und dann sagt der dritte, wenn ich mir das recht überlege, würde ich gerne hören, wie sie sagen, hey, schaut mal, der bewegt sich noch. Also, all das kann passieren auf einer Beerdigung, auf unserer Beerdigung in Johannes 11, zeigt Jesus drei Reaktionen. Das ist der Fokus meiner Predigt, die drei Reaktionen Jesu, die er zeigt auf dieser Beerdigung des Lazarus in Bethanien. Erstens, Jesus macht deutlich, wer er ist. Zweitens, Jesus weint. Und drittens, Jesus wird wütend. Okay? Jesus zeigt, wer er ist, Jesus weint und Jesus wird wütend. Und jede dieser drei Reaktionen offenbaren uns etwas über das, was Jesus ist und über seinen Auftrag. Okay. Die Vorgeschichte zu unserem Text ist relativ schnell erzählt. Jesus erfährt, dass Lazarus krank ist. Und erstaunlicherweise entscheidet er sich, noch zwei Tage zu warten, bevor er losmarschiert Richtung Bethanien. Und als er dort ankommt, lesen wir in unserem Text, war Lazarus schon 4 Tage tot. Jetzt könnte man sagen, das ist eine schöne Randnotiz, ein kleines Detail, er war 4 Tage tot. Ist das wirklich so wichtig? Ja, das ist wichtig, weil nach jüdischer Überzeugung die Seele eines Menschen noch 3 Tage in der Nähe des Grabes blieb, in der Hoffnung, dass sie nochmal in den Körper des Toten zurückkehren kann. Also ist sie noch 3 Tage so am Grab geblieben, nach jüdischer Überzeugung. Am 4. Tag aber, da hat die Verwesung schon eingesetzt. Am 4. Tag war der Mensch tatsächlich endgültig tot. Und wenn jetzt hier steht, Lazarus war 4 Tage tot, dann wird damit deutlich, hier war eigentlich nach menschlichem Ermessen nichts mehr zu machen. Da ging gar nichts mehr. Die Verwesung hat eingesetzt, der Leichnam riecht schon und hier ist einfach menschlich gesehen gar nichts mehr drin. Und Jesus kommt jetzt nach diesen 4 Tagen nach Bethanien. Die Beerdigung ist in vollem Gange. Und es war keine Beerdigung, so wie wir das kennen. Wir haben eine Trauerfeier von 1,5-2 Stunden. Die Trauer findet häufig hinter verschlossenen Türen statt, in der Familie, in einem geschützten Rahmen. In Israel war das völlig anders. Wir finden das im Orient bis heute. Eine Trauerfeier, die öffentlich ist, die 30 Tage geht manchmal. Und wo es ein lautes Wehklagen gibt und ein gemeinsames, notvolles Schreien und Klagen. Genau das war auch hier der Fall in Bethanien. Und jetzt sehen wir die erste Reaktion von Jesus. Er macht deutlich, wer er ist. Und er zeigt uns damit, er zeigt dir damit, ich habe alles unter Kontrolle. Das ist das Erste, was wir lernen in diesem Text. Jesus trifft auf eine der beiden Schwestern von Lazarus, auf Martha zuallererst. Und Martha sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder Lazarus nicht gestorben. Mit diesem Satz drückt Martha 2 Dinge aus. Das Erste, was sie ausdrückt, ist einen großen Glauben. Da steckt ein großer Glaube drin zu sagen, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre die Sache anders ausgegangen. Ich habe so viel Glauben in dich, Jesus, wenn du da gewesen wärst, du hättest diesen Tod verhindert. Großer Glaube. An einer anderen Stelle sagt sie, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Das ist das, was ich glaube. Und das drückt sich hier aus. Martha sagt, ich glaube dir, du hättest was tun können. Das Zweite, was sie durch diesen Satz ausdrückt, ist so ein leichter Vorwurf, der schwingt mit. Wenn du da gewesen wärst, wäre es anders ausgegangen. Der Vorwurf ist, Jesus, wo warst du? Jesus, wo warst du? Warum hast du nichts getan? Warum hast du dir so lange Zeit gelassen? Warum bist du erst jetzt gekommen, jetzt, wo alles zu spät ist? Glauben und gleichzeitig ein Vorwurf. Das ist die emotionale Spannung, in der Martha sich befindet. Und ich glaube, dass das eine Spannung ist, die viele von uns kennen. Oder? Kennt ihr dieses Gefühl, okay, Gott, Jesus, ich vertraue dir, ich glaube dir, du bist mächtig, du kannst was tun. Und gleichzeitig die Frage, aber warum tust du es nicht? Wo bist du, Jesus? Wo warst du? Jesus, wo warst du, als ich versucht habe, meine Ehe zu retten und gescheitert bin? Wo warst du? Wo bist du jetzt gerade im Moment, wo wir so eine notvolle Situation in unserer Familie haben? Wo bist du, Jesus? Jesus, warum stoppst du die Krankheit nicht, die ich habe? Wo bist du? Jesus, wo warst du, als ich all die falschen Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe? Ich glaube ja, dass du was tun kannst. Ich vertraue dir, aber wo bist du? Wo warst du? Warum tust du nichts? Das ist die Spannung, in der wir oft stehen. Und das ist die Spannung, die Martha aushalten muss hier in dieser Situation. Und Jesus gibt Martha eine erstaunliche Antwort. Eigentlich ist es gar nicht wirklich eine Antwort, sondern es ist mehr eine Aussage. Er zeigt Martha, wer er wirklich ist. In diesem berühmten Vers, Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Jesus konfrontiert Martha in ihrer Trauer und in ihrer Verzweiflung mit seiner Wahrheit. Er sagt, Martha, ich sag dir jetzt, wer ich bin. Ich bin der Sohn Gottes, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der die Dinge unter Kontrolle hat, ich habe die Macht. Ich habe die Macht über Leben und Tod. Du kannst mir vertrauen. Ich habe selbst die Dinge unter Kontrolle, die dich in Verzweiflung treiben. Und ich sage dir, dein Bruder wird auferstehen. Mit anderen Worten, ich, Jesus, weiß, was hier passiert. Ich weiß, was hier vor sich geht und es entzieht sich nicht meinem Einfluss. Jesus drückt damit sogar aus, wisst ihr, ich bin froh, dass ich zu spät gekommen bin. Ich bin froh, dass ich nicht da war, als Lazarus gestorben ist, damit ihr jetzt erkennen könnt, wer ich wirklich bin. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und in den Zeiten, in denen wir verzweifelt fragen, hey Jesus, wo warst du? In diesen Zeiten kriegen wir nicht immer die gewünschten Erklärungen. Ich wünschte, wir würden die Erklärung bekommen. Aber wir bekommen sie meistens nicht. Aber was wir kriegen, ist Gottes Wahrheit. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Diese Wahrheit bekommen wir. Und diese Wahrheit ist lebenswichtig. Wir müssen das immer wieder von Gott hören, von Jesus hören. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe alles unter Kontrolle. Erinnert euch daran. Ich weiß, was hier passiert. Ich weiß, was in eurem Leben passiert. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Die zweite Reaktion von Jesus in unserem Text ist die, dass er weint. Jesus weint und er zeigt dir damit, ich habe Mitleid und ich bin an deiner Seite. Ich leide mit dir mit. Jesus hat zuerst Martha getroffen und jetzt trifft er Maria. Zweite Szene in unserem Text. Er trifft Maria und Maria sagt genau dasselbe wie ihre Schwester Martha. Genau dieselbe Aussage. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Ich glaube, das war das große Gesprächsthema in den letzten 4 Tagen im Haus von Lazarus. Was wäre gewesen, wenn? Was wäre gewesen, wenn Jesus tatsächlich da gewesen wäre? Das hat sie umgetrieben. Deswegen sagen sie beide dasselbe, Martha und Maria. Als Martha diesen Satz sagt, zeigt ihr Jesus, wer er ist. Als Maria diesen Satz sagt, reagiert er ganz anders. Verse 33 bis 35. Beim Anblick der weinenden Frau, in diesem Fall Maria, und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Und dann kommt der kürzeste Vers im Neuen Testament. Jesus weinte. Zwei Worte, Jesus weinte. Und hier haben wir einen interessanten Kontrast. Wie gesagt, Martha äußert dieselbe Sache. Jesus, wenn du da gewesen wärst, wäre es anders ausgegangen. Und Jesus sagt ihr, hey, ich bin der ich bin. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Starke, der Mächtige, der alles unter Kontrolle hat. Jetzt auf einmal, als Maria genau dasselbe sagt, ist nicht mehr die Rede davon, von hey, ich bin stark, ich kann alles, ich habe die Dinge im Griff, sondern Jesus weint. Zweimal dieselbe Aussage, zwei völlig unterschiedliche Reaktionen. Und die Frage ist, warum weint Jesus? Durch mal die Frage gestellt, es ist eine sehr bekannte Geschichte. Warum weint Jesus? Ich würde sagen, es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass Jesus weint. Warum sollte er weinen, wenn er ganz genau weiß, erstens, ich habe alles unter Kontrolle, weil ich der Sohn Gottes bin, weil ich die Auferstehung und das Leben bin. Und zweitens, warum sollte er weinen, wenn er ganz genau weiß, in ein paar Augenblicken werde ich Lazarus von den Toten auferwecken und werde die komplette Trauerfeier in ein Freudenfest verwandeln. Wenn Jesus das doch weiß, welchen Sinn hat es noch, dass er hier weint? Wenn er das Happy End kennt, warum weint er? Jetzt gibt es ja Situationen in unserem Leben, wo wir auch weinen, obwohl wir das Happy End kennen. Es gibt so Filme, die haben wir schon ganz oft gesehen. Wir wissen, wie sie ausgehen, aber wir weinen trotzdem. Ja, also zumindest die Frauen. Wir Männer ja nicht, aber die Frauen, die weinen. Ja, kennen den Film, du kannst Titanic das 10. Mal gucken, die Frau wird immer weinen. Okay? Die wird immer weinen. Wir kennen das Happy End, wir weinen trotzdem. Warum? Weil diese Szene so herzzerreißend ist. Weil sie uns so nahe geht. Deshalb weinen wir. Und so ähnlich ist es hier. Jesus weint nicht in erster Linie wegen Maria oder Martha. Und er weint auch nicht um Lazarus. Er weint, weil sein Herz bricht. Er weint, weil ihm diese Szene so zu Herzen geht. Er sieht die Trauer, auch die Trauer von Maria und Martha und er weint und es bricht ihm das Herz. Und er zeigt uns damit, Leute, ich bin nicht nur der mächtige Gott, sondern ich bin auch der, der im Leid und in der Not und angesichts des Todes an eurer Seite ist und ich leide mit euch mit. Ich bin der mächtige Gott, aber ich bin auch der, der an eurer Seite ist und eure Tränen teilt. Ein Ausleger hat an dieser Stelle was ganz Entscheidendes bemerkt. Er hat gesagt, als Menschen brauchen wir beides. Als Menschen brauchen wir beides. Wir brauchen einen Gott, der stark ist und mächtig und der die Dinge im Griff hat und unter Kontrolle hat und zu ihrem Ziel bringt. Das brauchen wir. Aber wir brauchen auch einen Gott, der sich klein macht und an unsere Seite kommt und mit uns mitleidet und für uns da ist in den tiefsten Tiefen. Wir brauchen beides. Seht ihr, ein Gott, der zwar alles im Griff hat, der aber irgendwie unnahbar über den Dingen steht, und ganz weit weg von uns ist, der nicht mit uns leiden kann, der nicht mit uns weinen kann, der sich nicht mit uns identifizieren kann, mit unseren Nöten und Ängsten. So ein Gott wird unser Herz nie heilen können. Aber umgekehrt gilt auch, ein Gott oder ein Mensch gewordener Gott, der nur Tränen für uns hat, der uns umarmt, der an unserer Seite ist, der uns ganz nah ist, aber der keine Macht hat, an unserer Situation was zu ändern und uns ans Ziel zu bringen. Ein Gott, der nicht sagen kann, ich bin die Auferstehung und das Leben, ist auch zu wenig. Wir brauchen beides. Wir brauchen beides und wir sehen das selbst in unserem alltäglichen Leben. Wenn jemand zu mir kommt und hat die Wahrheit und hat ganz viele gute, richtige Ratschläge für mich, aber er trägt sie völlig emotionslos vor, ohne Mitleid, ohne Barmherzigkeit, ohne Nähe, so einem Menschen würde ich nie dauerhaft zuhören können. Da kann er mir noch so viele Richtigkeiten an den Kopf werfen. Er wird mein Herz nur berühren, wenn er nah an meine Seite kommt. Aber umgekehrt ist es auch so, wenn jemand kommt und ganz lieb zu mir ist und mich tröstet und mit mir weint und mit mir mitleidet, aber wenn er oder sie nicht in der Lage ist, meinen Horizont zu öffnen und mir eine neue Perspektive zu geben, mir Hoffnung zu vermitteln, dann hilft mir das auch nicht weiter. Nur Tränen bringen es auch nicht. Ich brauche beides. Wir brauchen beides. Und wir finden beides in Jesus. Und dieser Text macht es uns mehr als deutlich. Ich bin Gottes Sohn und ich habe alles im Griff, alles unter Kontrolle. Aber ich bin auch der Mensch gewordene Gott, der euch nahe kommt, der mit euch weint und mit euch mitleidet und der an eurer Seite ist. Dritte Reaktion von Jesus auf dieser Beerdigung. Jesus wird wütend. Und er zeigt dir damit, ich liebe dich bis in den Tod. Jesus wird wütend, Vers 33. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Und dann Vers 38, während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von Neuem Zorn und Schmerz. Und das Verb, das hier verwendet wird, bedeutet wörtlich ausschnauben. Das wird von Tieren verwendet. Ja? Könnt ihr euch vorstellen, dieses Schnauben von Tieren und Jesus schnaubt vor Zorn. Er ist ergriffen vor Schmerz und vor Zorn, vor Wut. Er ist wütend. Und die Frage stellt sich, auf wen bitte ist Jesus wütend? Ist er wütend auf die Trauergemeinde? Weil er sagt, Leute, habt ihr so wenig Glauben, habt ihr so wenig Vertrauen? Ist er wütend auf die Trauergemeinde? Ich glaube nicht. Weil er ja gerade deutlich macht, Leute, ich weine mit euch, ich bin an eurer Seite. Ist er vielleicht wütend auf sich selbst? Ja, wir kennen das ja. Manchmal sind wir wütend auf uns selber, wenn wir was verbockt haben. Ist Jesus wütend, weil er sagt, hey, wäre ich doch einen Tick früher da gewesen? Ja, wäre ich ein bisschen schneller marschiert? Wäre ich früher losgelaufen? Ist er wütend auf sich selber? Eher auch nicht. Weil Jesus ganz deutlich macht, er ist absichtlich zu spät gekommen. Und weil ja völlig klar ist, er weiß, er wird Lazarus gleich von den Toten auferwecken. Er ist nicht wütend auf sich selber, aber auf wen bitte ist Jesus wütend? Die beste Antwort auf die Frage, warum Jesus am Grab vom Lazarus weint und wütend ist, die beste Antwort auf diese Frage ist die: Jesus ist in dieser Situation in ganz direkter Weise mit dem Tod konfrontiert. Mit dem existenziellen Leid von Menschen konfrontiert. Er ist mit den herzzerreißenden Folgen des Sündenfalls konfrontiert. Mit dem, was Sünde bewirkt in dieser Welt. Mit der ganzen Not dieser Schöpfung. Und es macht ihn wütend. Und es macht ihn zornig. Er sagt, diese Schöpfung war völlig anders gedacht. Aber sie ist in die Irre gegangen und sie ist verdorben von Sünde und die Folge davon ist Leid und Not und Tod und das macht Jesus wütend. Tim Keller bemerkt zu Johannes 11 Folgendes. Er sagt, Jesus ist konfrontiert mit dem Tod und er denkt dabei an uns. Jesus weint und er ist wütend, weil er an uns denkt. Das müssen wir jetzt mal langsam sacken lassen. Jesus steht an diesem Grab und er weint und ist wütend, weil er in die Zukunft blickt und an uns denkt. Natürlich weint er auch und trauert mit Maria und Martha und den anderen Trauergästen. Aber was die betrifft, weiß er, hey, gleich wird es hier ein Freudenfest. Aber letztlich weint er und wird wütend, weil er in die Zukunft blickt und uns sieht und genau weiß, in der Zukunft werden Menschen, die zu Gottes guter Schöpfung gehören, auch an Gräbern stehen und Abschied nehmen von lieben Menschen und werden trauern und weinen. Und das zerreißt Jesus das Herz und das macht ihn wütend, dass der Tod diese Macht noch hat. Viele von euch oder manche von euch standen in den letzten Monaten auch an einem Grab und ihr habt Abschied genommen von einem lieben Menschen. Und Jesus weint hier in Johannes 11 mit euch. Er blickt in die Zukunft und er weint und ist wütend, weil wir eine solche Not und ein solches Leid bis in den Tod immer noch ertragen müssen. Jesus spürt die Schmerzen sozusagen im Vorhinein, die wir erdulden müssen in dieser Welt. Aber Jesus sieht noch was Zweites. Er blickt in die Zukunft und er weiß genau, ich kann die Not und das Leid und den Tod nur dann besiegen, wenn ich selber sterbe. Das ist das Zweite, was Jesus sieht. Ist es nicht interessant, dass am Ende von Johannes 11, als Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat, die Juden beschließen, Jesus zu töten? Ist es nicht interessant, dass Jesus in der Person des Lazarus den Tod besiegt und genau dieses Ereignis triggert dann die Ereignisse, die zum Tod Jesu führen? Das ist der Zusammenhang hier. Jesus besiegt den Tod und damit wird sein eigener Tod ausgelöst. Und das hat Jesus gesehen. Er blickt in die Zukunft und er weiß, wenn ich diesen Tod, der mich jetzt so wütend macht, besiegen will, dann muss ich selber sterben. Jesus befindet sich auf der Beerdigung des Lazarus und er sieht und denkt an seine Beerdigung, seine eigene Beerdigung. Jesus wird wütend und er zeigt dir damit, ich liebe dich bis in den Tod. Und die Frage ist, hätte Jesus die Macht gehabt, Leid, Not und Tod mit einem Fingerschnipsen zu beenden? Hätte er das tun können? Ja, die Macht hätte er gehabt. Aber wenn Jesus mit einem Fingerschnipsen das Böse wegnimmt aus dieser Welt, dann nimmt er auch uns weg mit unserem bösen Herzen. Das muss uns klar sein. Jesus kann das Böse einfach so zerstören, aber dann würde er auch uns Menschen zerstören. Und weil er das nicht will, weil er uns so sehr liebt, muss es einen anderen Weg geben und das ist der Weg ans Kreuz. Und diesen Weg sieht Jesus auf der Beerdigung des Lazarus, dass er sagt, okay, dieser Tod muss besiegt werden, ich werde das tun, indem ich sterbe anstelle meiner Menschen für ihre Schuld, für ihre Sünde, um ihr Leid und ihren Tod endgültig zu besiegen. Und daraus folgt eine weitere Frage. Und das ist die, wenn Jesus doch am Kreuz den Tod und das Leid und die Sünde und die Schuld besiegt hat, warum leiden wir dann immer noch? Warum erdulden wir dann immer noch Not? Warum sind wir dann immer noch auf dieser Erde mit Beerdigungen und Gräbern und dem Tod konfrontiert? Warum? Letztlich lautet die Antwort, ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht, warum es so ist. Warum Gott diese Welt noch weitergehen lässt. Warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Wir haben die letzte Antwort nicht. Aber wir kehren zurück zu diesem Text und merken, wir müssen zurückkommen von dem weinenden, wütenden Jesus zurück an den Anfang. Zu dem Jesus, der alles unter Kontrolle hat. Zu dem mächtigen Jesus. Martha und Maria und all die anderen haben in ihrer Not geschrien, Jesus, wo bist du? Warum dauert es so lange? Warum tust du nichts? Und am Ende triumphiert Jesus doch. Und Lazarus lebt. Seht ihr, und wenn wir dabei gewesen wären an Karfreitag, als Jesus gekreuzigt wurde, was hätten wir gesagt? Hätten wir nicht auch geschrien, Gott, wo bist du? Warum tust du nichts? Hier ist dein Sohn, nimm ihn weg vom Kreuz, lass das nicht zu, das kannst du nicht machen, das ist Wahnsinn. Wären das nicht unsere Gedanken gewesen? Hätten wir nicht die ganze Zeit von Karfreitag bis Ostersonntag uns die Frage gestellt, die Maria und Martha hier stellen, Gott, wo bist du? Warum tust du nichts? Ich glaube, das wären unsere Fragen gewesen. Und am Ende triumphiert Jesus doch. Und am Ende lebt Jesus doch und steht von den Toten auf. Und wir lernen, auch dort, wo Verzweiflung uns packt und wo wir den Ausweg nicht sehen und wo wir die Hoffnung verlieren, auch dort ist Jesus der sagen kann, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich glaube, dass Johannes 11, diese Geschichte in Johannes 11, ein Stück unserer Geschichte ist, unsere menschliche Geschichte. Wir sehen in dieser Geschichte Menschen, die Fragen haben, die verzweifelt sind, die leiden. Wir sehen unsere Geschichte, unsere Fragen, unser Leid, unsere Angst vor dem Tod, unsere Angst davor, liebe Menschen zu verlieren. Aber wir sehen auch einen Jesus, der sagt, ich weine an eurer Seite. Ich bin wütend angesichts der Schmerzen und der Not und des Todes, die ihr erdulden müsst. Aber ich bin auch der alles unter Kontrolle, der alles im Griff hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Auch wenn es nicht danach aussieht. Auch wenn es nicht danach aussieht, und in Johannes 11 sieht es die ganze Zeit nicht danach aus, dass hier noch irgendwas geht. Lazarus war 4 Tage tot. Auch wenn nichts mehr geht. Bei mir ist die Hoffnung. Ich habe alles unter Kontrolle, sagt Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Auch für dich. Auch für dich. Wenn du an mich glaubst. Amen.